Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff. Mit Steve.
Ich bin der Preacher.
Und Anki.
Und ich bin der Teacher.
Viel Spaß.
Hallo, hallo, hallo and we are back to normal und mein Stimmchen begrüßt euch zu Beginn dieser neuen Podcast-Folge. Letzte Woche war die Folge alles neu, Steve hat euch begrüßt, ich habe euch verabschiedet und wir haben für diese Woche festgestellt, das lassen wir lieber, wir gehen back to normal.
Ja, es ist besser, man bleibt bei den Traditionen.
Same old, same old. Und deswegen wünsche ich euch, ich wollte gerade sagen, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 18.22 Uhr, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Vielleicht bei euch auch, deswegen einen wunderschönen guten Abend. Ansonsten, ja, hallo einfach.
Guten Morgen, guten Tag und gute Nacht. Damit sich jeder angesprochen fühlen kann, Anki. Die Anki-Licious lacht mich total aus. Ich kann damit nicht gut umgehen. Anki. Wir reden heute über ein Thema, das letzte Woche im Vorgespräch, letzte Woche in einem Gespräch, was wir hatten, hast du gesagt, lass doch über Religion reden. Ich glaube, du bist viel religiöser als ich. Mhm. Und ich fand das eine ganz interessante Aussage und habe gesagt, ja, lass auf jeden Fall darüber reden. Einfach nur, weil ich das so eine spannende Aussage fand. Und ich habe nämlich damals nicht nachgefragt, weil ich dachte, das nimmt uns den ganzen Spannungsbogen. Und jetzt frage ich dich, Anki, du hast zu mir gesagt, du glaubst, ich sei viel religiöser als du. Warum glaubst du das?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass du religiöser bist als ich, aus dem einfachen Grund, weil du Pfarrer bist. tatsächlich habe ich das so ein bisschen daran festgemacht, weil du recht oft in solchen Kirchenfloskeln sprichst, also sowas wie, du machst jetzt eine Gin-Tonic-Liturgie, Pommes sollten ein Sakrament sein und so, und das wäre jetzt was, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Vielleicht hätte ich sowas sogar ähnlich schon mal gedacht, aber einfach, weil ich solche Begriffe nie benutze und weil ich mich mit diesen religiösen Riten eigentlich überhaupt nicht auskenne oder mit diesen ganzen kirchlichen Begriffen und so. Und wahrscheinlich ist das gar nicht unbedingt das, was Religion oder heißt es Religiosität oder Religiosität eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Religiosität, sagt man.
Religiosität, okay. Damit wir hier auch korrektes
Frau
Deutsch sprechen.
Ja, thank you. 1.
und genau, und deswegen irgendwie verbinde ich so dieses Rituelle voll mit Religiosität, weiß aber gar nicht, ob das so das einzige Merkmal davon ist oder das einzige, was sich da unterscheidet, weil ich glaube, wenn mich jemand fragt, bist du religiös, würde ich grundsätzlich eigentlich sagen, nein, ich bin gläubig, also ich sage wirklich meistens nein.
Was würdest du wirklich sagen?
Ja, ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, ich finde religiös, also Religiosität hat sowas voll, ja, unsexy auf jeden Fall, aber es hat auch sowas total, ach, sowas von so, du hältst dich an so ein Regelwerk, an so, das hat ganz viel mit so Äußerlichem zu tun, mit so einem Verhalten, das du machen musst und falte ja die Hände, wenn du betest und was weiß ich. Also sowas ist für mich Religiosität. Es ist vielleicht falsch, muss ich ehrlich sagen, kann nachher mal noch die Duden-Definition vorlesen, aber. Das ist das, was ich damit verbinde. Ich glaube, ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass ich fromm bin, aber ich glaube wahrscheinlich noch eher fromm als religiös. Aber das ist vielleicht auch Wortklauberei und vielleicht auch nur einfach falsche Assoziationen. Aber klär mich auf,
aber du würdest
Steve Kennedy Henkel.
Nein, ich bin ja hier nicht zum Aufklären, aber ich finde es spannend, weil man könnte ja, also ihr beim ICF macht doch bestimmt zum Worship alle die Hände hoch. Das ist doch nichts anderes.
Nee.
Ach, bitte.
Nein, wirklich nicht. Das ist sogar eher die Minderheit, die das macht. Aber
machst du das?
Es ist halt, wenn es mir danach ist, aber ich war schon lange nicht mehr im Gottesdienst. Zu Hause mache ich es eher selten.
Ja, okay, verstehe ich.
Aber es ist schon eher, also sowas Freieres. Ja, vielleicht ist es so dieses Freikirchliche auch. Also wenn dann auch jemand fragt, so welche Religion bist du, dann sage ich schon evangelisch, aber ich sage meistens so evangelisch-freikirchlich. Also weil irgendwie...
Also, ich sage immer evangelisch-lutherisch, weil ich nicht für freikirchlich gehalten werden möchte.
Dieser Lachflash war jetzt hier gerade in die Ebene.
Aber es finde ich mega interessant, weil meine These ist nämlich eigentlich, also ist jetzt nicht meine Grundthese zum ganzen Leben, aber zu diesem Thema, dass, glaube ich, Freikirchen auch ganz viel rituell ist. Also wenn du mal jemanden frei beten gehört hast, da ist so viel Formelsprache dabei. Und du hast ja vorhin gesagt, also ich habe irgendwie so viele geprägte Formeln und so. Aber ich finde gerade, wenn du Leute so aus dem freikirchlichen Bereich manchmal reden hörst, dann ist da extrem viel Formelsprache, auch sich wiederholende Formelsprache dabei, wo ich mir manchmal denke, wenn du da jetzt vielleicht kurz mal nachfragen würdest, was das denn jetzt eigentlich bedeutet, dass Jesus Herr ist oder das, weiß ich nicht, also du kennst die ganzen Formeln wahrscheinlich besser als ich, aber ich merke schon, dass da auch viel so dabei ist, wo man sich jetzt auf so eine Verständlichkeit, Selbstverständlichkeit verlässt, dass man das jetzt so sagt oder dass man das jetzt so betet, aber also ich meine, das passiert uns in den Landeskirchen auch. Ich will nur sagen, ich glaube, das gibt es bei beiden. Und, aber der freikirchliche Bereich tut vielleicht eher noch so, als sei es nicht so.
Nee, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Also natürlich gibt es so Formeln, die sich wiederholen oder dass zum Beispiel viele von den Worship-Liedern auch ähnliche, ja, so Phrasen haben, die sich vielleicht wiederholen. Aber es gibt halt nicht diesen offiziellen Rahmen. Also das klingt ja wie so eine Englisch-Textaufgabe, so als wähle den oder den Satz. So. Und ich glaube, so ist es nicht. Also natürlich benutzt man ähnliche Sachen. Und
Man hat das übernommen, was man irgendwie schon vom Worship-Leader oder vom Pastor gehört hat. Und dann sagt man das halt auch. Ich glaube auch nicht, dass es sowas ist, du musst es so und so machen. Aber es ist so erlernt.
Nee, da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Also das Einzige, was tatsächlich, glaube ich, also was ich jetzt sagen würde, was so ein bisschen gesetzt ist, ist, dass du am Ende vom Beten halt Amen sagst und dass am Ende vom Gottesdienst ein Segen kommt und so. Und natürlich gibt es irgendwie eine Reihenfolge, aber die Leute reden Gott unterschiedlich an, also irgendwie als Gott, als Herr, als Vater, als Papa, als Jesus, als was auch immer.
Und ja, Gott, ich bitte dich, also ich bitte dich, dass wenn wir jetzt hier zusammen sind, dass du hier mitten unter uns bist und
zwei oder drei in deinem Namen.
Ja, und uns hier stärkst mit dem, und also ich, das ist doch ein total geprägter freikirchlicher Gebetsanfang. Also das ist doch jetzt nicht, dass da 500 unterschiedliche Varianten gibt. Also wir wollen uns an dem Thema vielleicht auch nicht festhängen und man kann ja auch sagen, we can agree to disagree.
Yes,
I would say that. Aber ich glaube, dass es manchmal so mein Eindruck ist, dass es vielleicht gar nicht so alternativ ist. Es sind nur andere Sprachformeln, glaube ich, die sich aber vielleicht auch wiederholen. Und natürlich ist ein freies Gebet immer ein freies Gebet, was anderes als ein abgelesenes. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass es in den Formeln, die kommen, meine These ist zumindest, dass da auch oft Formeln kommen oder sowas. Aber du hast zu Religion ja auch ein bisschen was nachgeschlagen. Zu Religiosität.
Ich habe zu Religiosität tatsächlich ein bisschen recherchiert. Und zwar habe ich auf einer Seite, das fand ich ganz interessant, die können wir vielleicht einfach diskutieren. Also ich habe auf einer Seite 7 Merkmale gefunden zur Religiosität. Vielleicht können wir da einfach drüber sprechen. Ich würde das jetzt nicht so als gegeben setzen, sondern dass wir da einfach drüber sprechen. Ich lese dir einmal die sieben Merkmale. Also da stand auch dabei, man kann es schlecht so richtig fest definieren, aber es gibt so 7 Merkmale, die häufig vertreten sind. Nummer 1, Transzendenz, also der Glaube an eine übernatürliche Macht. Nummer 2.
Anki, check oder nicht check?
Check für was ich mit Religiosität verbinde oder check für mich persönlich?
Für dich persönlich?
Ja, check.
Check bei mir auch.
Sehr gut. Ultimative Bezogenheit. Moment, da muss ich kurz nochmal nachlesen. Das Gefühl der Verbundenheit, Abhängigkeit, Verpflichtung und der Glaube an eine Sinngebung und Bestimmung. Würde ich tatsächlich auch sagen, check, aber eher so im Sinne von Verbundenheit und Sinngebung und weniger im Sinne von Verpflichtung. Also eigentlich sehe ich die Verpflichtung da nicht. Wie ist es bei dir?
Also glaubst du, dass Gott dein Leben trägt?
Ja.
Das würde ich auch sagen.
Ja, eigentlich bin ich, na gut, die Verpflichtung entsteht dadurch halt wahrscheinlich schon, durch diese Beziehung halt einfach, durch dieses, ich bin halt so dankbar dafür. Also weißt du, was ich meine? Dass man sich dann schon irgendwie Gott verpflichtet fühlt. Weil, also ich glaube, es würde mir jetzt schwerfallen zu sagen, ich glaube an Gott dass er mir das Leben geschenkt hat, dass er diese Welt so wunderbar gemacht hat und so, aber jetzt mache ich halt mein Ding. So, also das könnte ich, glaube ich, nicht. Von dem her, ich glaube, so diese Verpflichtung.
Das ist auch eine Form von Verbindlichkeit.
Ja, ne? Ja. Punkt Nummer 3, Mystik, da habe ich dann schon mal direkt so gedacht, ne, ach was. Aber dann stand als Definition für Mystik dabei die Erfahrung des Heiligen und ein Einheitsgefühl mit dem. Mhm. Und da habe ich so gedacht, boah krass, das ist vielleicht sogar bei dem, was ich als Glaube tituliere, noch eher als bei dem, was ich als religiös betitel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also dieses wirklich, dieses Erfahren von was Heiligem habe ich jetzt noch nie bei so einem als heilig deklarierten Objekt irgendwie empfunden. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weiß gar nicht, gibt es solche... Nee, das wäre ein heilig... Ein Knochen ich kann überlegt, das bei... Nein, ich habe klar... Ich... Gibt es nicht das bei den Katholiken? Oder ist es bei so den...
Reliquien, ja, ja.
Ja, Reliquien, vielen Dank. Gibt es das bei den Evangelischen auch?
Grüße gehen raus an all unsere katholischen
Fans. Gibt es das bei den Evangelen auch?
Nein, das ist, war einer der ganz großen Punkte in der Reformation, wo Luther sich sehr dagegen gewehrt hat.
Ja, vielen Dank.
Aber ich meine, also Begegnung der Heiligen und Mystik, das ist auch was. Mystik gibt es zum Beispiel ganz viel im Katholizismus, wahrscheinlich noch stärker als im Protestantismus. Gibt es auch im Protestantismus, hat man also ein bisschen verschütt gegangen, vielleicht über eine Zeit lang. Aber immer diese Erfahrung von Verbundenheit und Heiligkeit, ich glaube, das ist auch was man zum Beispiel in einem richtig guten Worship-Gottesdienst stark erfahren kann. Und wenn es sehr gut läuft, auch in einem landeskirchlichen... ich glaube, das ist, was du meinst, ist es diese Momente von Berührtsein oder so, die entstehen da auch.
Ja.
Aber vielleicht nicht... aber man kann die auch grundsätzlich ja nicht machen. Also man kann auch unberührt aus einem Worship-Gottesdienst... Aber genau, also Mystik, check. Mhm. Ja.
Aber kurze Frage, ist es bei euren Sakramenten nicht auch so, dass das so was Heiliges hat?
Ja, zu Sakramenten heißt auch das, kommen oder? Wir gleich noch, da habe ich einen ganz eigenen Punkt zu.
Okay, gut, also dann kommen wir zu dem Sakrament später nochmal. Punkt Nummer 4 ist Mythos, eine Welterklärung und Weltbewertung bis hin zu einem Heils- und Erlösungsversprechen. Und auch da muss ich einen Check machen, also... Von Gott hat die Welt geschaffen, ob jetzt in 7 Tagen oder in anderen Zeitrechnungen und wie auch immer. Aber es gibt sowohl eine Welterklärung als auch ein Heilsversprechen, dem ich zustimmen würde. Also Check. Wir sind schon bei über der Hälfte und haben bisher nur Checks verteilt. Dann fand ich auch sehr interessant eine Moral. Eine aus der Transzendenz begründete Weltordnung mit Geh- und Verboten, die das Verhalten leiten. Und auch da muss ich einen Check verteilen. Also ich finde, Geh- und Verbote, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich wäre tatsächlich eher auf der Seite der Gebote als auf der Seite der Verbote. Und würde mich vielleicht sogar schwierig tun, darin zu sagen, was Gott denn wirklich verbietet? Oder ich weiß nicht, wie geht es dir da damit? Also es steht schon in der Bibel an der einen oder anderen Stelle.
Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht morden, du sollst nicht begehren.
Aber es sind Gebote, ne? Es sind ja keine Verbote.
Du sollst nicht, ist eigentlich ein Verbot.
Aber es sind die 10 Gebote.
Du sollst keinen anderen, ja gut, aber...
Aber du sollst nicht
heißt die ja nicht... Die heißen halt so, Anki. Aber wenn es heißt, du sollst nicht, dann ist es ein Verbot.
Nein, das ist ein... Nee, es ist schon ein Unterschied, ob es ein Geh- oder ein Verbot ist. Es ist ja nicht ein du darfst nicht, sondern ein du sollst nicht. Gott, also weißt du, das zieht ja keine... Also
jetzt ist mein Hebräisch leider ja wirklich so schlecht, dass ich das jetzt echt nicht nachvollziehen kann am Urtext. Aber also wenn deine Mutter dir sagt, Anki... du warst jetzt vielleicht nicht mehr heute, aber früher vielleicht gesagt hat, Anki, das war richtig scheiße, dass du Steine auf die Nachbarskinder geschmissen hast. Du sollst jetzt eine Woche nicht Fernsehen sehen. Dann ist das, glaube ich, kein Vorschlag, ob du jetzt
Lust hast, das zu machen. Na, aber meine Mama würde nicht sagen, du sollst...
Du sollst nicht töten, das ist doch nicht... Ja, aber wenn ihr irgendwie meint, es wäre in Ordnung, dann macht's halt.
Okay, ich glaube, da müsste man jetzt wahrscheinlich auf die Wortursprungsbedeutung
gehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gebote und Verbote ganz, ganz unterschiedliche Auswirkungen auch haben.
Du sollst den Feiertag heiligen. Das ist sozusagen, sowas sollst du machen. Du sollst den Feiertag heiligen.
Mhm. Ja, was passiert, wenn ich es nicht mache? Also weißt du, das kommt ja so ein bisschen...
Dass die Ausführungsbestimmungen, die folgen ja dann ein bisschen später nach den 10 Geboten und dann musst du gesteinigt werden, vermute ich. Weiß aber ich nicht. Bin ich nicht gut genug drin in den Nachfolge-Ausführungsbestimmungen zu den 10 Geboten.
Aber da gibt's
ist vielleicht jetzt auch nicht der tragende Punkt, aber wir würden auf jeden Fall sagen, es gibt Geh- und Verbote.
Ja, ja, okay. Ja, führen wir wann anders weiter aus. Und dann kommt jetzt mein Lieblingspunkt.
Das war jetzt 6, ne?
Das war 5. Jetzt kommt Punkt Nummer 6. Ritus, symbolisch aufgeladene Handlungen oder Gegenstände, beispielsweise zur Abweisung des Bösen, zu Heilungsversuchen oder für bestimmte Lebensphasen. Und das ist dieser Punkt, den ich am allermeisten mit Religiosität verbunden habe und dieser Punkt, wo ich am allermeisten sagen würde, no check.
Das hängt jetzt hier.
Also natürlich gibt es symbolisch aufgeladene Hand, also dass man zum Beispiel jemandem die Hand auflegt, wenn man für ihn betet oder so, aber das ist was, wo mir zumindest, also wovon ich überzeugt bin, dass es darauf nicht ankommt. Dass ich ein Gebet sprechen kann und das hat die gleiche Wirkung, wie wenn ich nicht die Hand auflege. Ja, ist auch eine symbolisch aufgeladene Handlung, das stimmt, aber ich würde auch sagen, du kannst auch gerettet werden, ohne dass du getauft bist. So wie beispielsweise, der Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing. Wo Jesus sagt, wir sehen uns in der Ewigkeit und der wurde bis am Kreuz sicherlich nicht mehr getauft.
Also das finde ich nochmal ein spannendes Thema. Da finde ich es gut, wenn wir nochmal hin zurückkommen. Aber ich glaube, zu sagen, dass die Taufe ein Ritus wäre, ein symbolischer, in dem man in ein neues Leben eintritt und der der das Böse abwehrt. Also gerade finde ich, es trifft jetzt schon sehr.
Was denn, der das Böse abwehrt, also, würdest du sagen?
Ich würde es jetzt ein bisschen weiter verstehen, würde sagen, also du sagst ja, mit der Taufe ist quasi das Sündenregister auf Null gestellt. Und das kann man ja allein schon als das Böse abwehren verstehen. Aber ich zeichne bei der Taufe auch bei den Kindern mit dem Taufwasser gibt es so ein Frühjahr. Bei den Erwachsenen hat man verlangt, dass die dem Teufel abschwören bei der Taufe. Das machen wir heute nicht mehr. Früher mussten es die Taufpaten stellvertretend für den Täufling machen, weil der zu klein war. Und heute segne ich die dann quasi nochmal mit einem Kreuz, mit dem Taufwasser und sage, XY, du bist getauft auf den Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen. Das Böse hat keine Macht über dich. Und das ist schon sehr stark. Und ich glaube, das wäre auch, dem Bösen irgendwie sich davon distanzieren, wäre auch bei einer freikirchlichen Taufe so.
Ich war tatsächlich noch nie bei einer freikirchlichen Taufe dabei, nur bei so Kindersegnungen, weil die ja, also weil in der Freikirche oft die die Menschen, die sich bekehren, erst im Erwachsenenalter getauft werden oder halt im Teenageralter oder so und noch nicht unbedingt als Babys. Häufig, ist nicht immer so. Wollen wir noch ein bisschen über die Taufe sprechen? Oder ich habe irgendwie den Eindruck, du willst... Also ich finde, die Taufe ist natürlich irgendwie ein Symbol und ein Zeichen. Und ich glaube vor allem, dass man halt einfach das so öffentlich bekennt. Das sagt man ja auch immer. Also wenn du zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob wir da auch schon mal im Podcast drüber gesprochen haben, aber du kannst ja auch jemanden lieben, ohne das dem zu sagen, aber wie soll das dann jemals verstehen, wenn du es ihm nicht zeigst und nicht sagst? Und das, finde ich, passt bei der Taufe eigentlich auch immer ganz gut, dass man halt sagt, hey, okay, ich kann trotzdem an Jesus glauben und mich irgendwie dazu bekennen, auch ohne, dass ich getauft bin, aber wenn ich mich taufen lasse, ist es halt wirklich nochmal so ein Statement, so ein Hallo, und ich bekenne mich dazu, einfach so ein äußerliches Zeichen. Und ich glaube, dass das voll den Wert hat und voll die Bedeutung tragen kann. Aber für mich ist einfach diese ganzen Riten, die sind alle schön und gut und die haben ihre Bedeutung und ihre Wertigkeit, aber die sind in meinen Augen nicht das Entscheidende. Also das...
Ja, aber was ist denn das Entscheidende? Das ist für dich immer so ein Argument, wo das kann man irgendwie alles machen, aber das ist nicht das Entscheidende.
Ja.
Damit kann man fast alles aushebeln. deshalb würde ich dich jetzt fragen, was ist denn das Entscheidende?
Na, das Entscheidende ist das Bekennen an sich. Also das Entscheidende für mich, um jetzt nochmal auf dieses, was wurde da gesagt, Heilsversprechen oder sowas, um auf das zurückzukommen, so das Entscheidende an meinem Glauben ist, dass ich mich dafür entschieden habe, ich glaube an Jesus Christus, Gottes Sohn, der für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist, dass wir ewig leben können. So, das ist das, was ich glaube und wozu ich mich bekenne. Aber ehrlich gesagt, Ich tue mich immer schwer, wenn man irgendwie, vielleicht muss ich von der Seite anfangen, dass du ein bisschen mehr verstehen kannst, was ich meine. Aber ich tue mich immer schwer, dass wenn man so Handlungen oder so als Teil von dem sieht, was geschieht. Also das, wie man zum Beispiel sagt, ich bete für Heilung und es ist aber mega wichtig, dass ich die Hand auflege, weil sonst funktioniert nichts. Oder ich segne dich und ich muss die Hände so aufhalten, weil sonst funktioniert es nicht. Weißt du, was ich meine? Oder du musst dich taufen, ansonsten funktioniert es nicht und du wirst nicht geheilt. Also weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen so dieses du musst. Und dann denke ich immer, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber und ich glaube, ein Gebet ist genauso kraftvoll, wenn ich die Hände nicht falte, als wenn ich sie doch falte. Aber es kann mir helfen, mich zu konzentrieren
und so weiter. Genau, das würde ich nämlich, und das würde ich nämlich sagen, mit sowas also, werden oft so Dinge rausgekegelt, die im tiefsten wirklich extrem gut und wichtig und heilsam und irgendwie sinnvoll sind. Es ist ein Unterschied, ob jemand für dich betet oder ob er für dich betet und du ihm die Hand dabei auflegst. Das ist, löst sowas Krasses in Leuten, in Leuten aus. Und deshalb heißt es natürlich nicht, dass das nie funktionieren kann, wenn es nicht so ist. Aber die Reaktion ist ein anderes. Wir haben die Sache mit dem Abendmahl zum Beispiel. Da sagen wir, ja, aber ob man das jetzt mit Saft oder mit Wein macht, ist doch egal, ist doch nicht das Wesentliche. Yeah. Und dann kann man sagen, ja, kann man schon sagen, dass es nicht das Wesentliche ist, aber Wein ist nochmal was ganz anderes als so, also es ist was nicht Alltägliches, es ist was Feierliches, was Festliches, was irgendwie auch hinweist auf dieses, also auf das Mahl mit Gott im himmlischen Jerusalem und was einen auch so ein bisschen freudig hat, was so ein Hauch von was Rauschhaftem auch hat, was glaube ich so ein Heil- und Segensvorschuss von Gott ist. Und das ist einfach was Festliches. Man stellt sich irgendwie auch nicht so eine festlich gedeckte Tafel vor. Es ist ein bisschen Silberbesteck und ein bisschen Porzellan und dann steht da so eine Cola-Dose drauf. Sondern zu diesem festlichen Essen, zu dem Gott einlädt, da gehört für mich auch das schon, auch das ist ganz stark symbolhaft. Und jetzt geht es auch irgendwie mit Traubensaft natürlich, aber es geht einfach was verloren.
Absolut. Ja.
Und so würde ich, das geht es, glaube ich, bei ganz vielen Gebeten mit Hand auflegen. Oder ich weiß, ich habe vergessen, was du jetzt noch alles erwähnt hast. Deshalb bin ich immer so ein bisschen kritisch, wenn Leute sagen, du bist ja nicht das Wesentliche, man kann es ja irgendwie ganz anders machen. Und oft ist es richtig. Aber ich glaube, je öfter man das macht, es auch irgendwie ganz anders machen, kommt man manchmal irgendwann doch auf einen ganz anderen Charakter manchmal von was.
Ja, voll. Ich glaube auch, dass es jemandem auch total helfen kann. Also das ist ja so ähnlich wie Rituale. Also Rituale helfen den Menschen ja auch total, sich irgendwie zurechtzufinden, sich irgendwie zu orientieren und so. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen ähnlich. Von dem her, ich verstehe dich voll, aber ich glaube, und ich glaube, da sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, ich glaube, für dich ist dieser Punkt wesentlich relevanter als für mich. Und deswegen hatte ich gedacht, du bist religiöser als ich, weil das für mich dieser Hauptpunkt war, den ich mit Religiosität verbunden habe. Aber ich glaube, wir kommen jetzt zum siebten und letzten Punkt.
Nachdem wir 6 Checks haben auf beiden Seiten.
Nein, ein Ritus ist für mich nur ein halber, gestrichelter Check. Da bin ich in der...
Wenn ihr einen Hauskreis habt, dann habt ihr doch auch bestimmte... Erfindet ihr das jedes Mal neu, was ihr da macht?
Wie, was wir da machen? Bibel lesen und beten. Das sind doch keine Symbole. Das sind vielleicht, und Rituale würde ich auch nicht unbedingt sagen. Und auch jeder von uns betet sehr krass anders. Von dem her, nee, seh ich nicht. Sehe ich nicht, Steve.
Ich bin mir da wirklich nicht so sicher. Jetzt war ich einfach noch nicht oft genug im ICF, um das zu sehen. Aber wenn ich allein weiß, dass es so freikirchliche Veranstaltungen gibt und weiß nicht, ob das im ICF so ist, dass da vorne ein Kreuz steht und dann können Leute da nach vorne gehen und ihr Leben Jesus übergeben. Mhm. Also wenn das nicht eine symbolhafte rituelle Handlung ist, jedem Gottesdienst, dann weiß ich aber auch nicht.
Das ist nicht in jedem Gottesdienst bei uns so, aber ich sehe das voll und ich glaube, dass es auch, wie gesagt, einem total helfen kann, das auch nochmal so zu versinnbildlichen. Ich bin auch zum Beispiel total der visuelle Lerntyp so, also ich glaube, für mich wäre das total einprägsam. Aber, und da bin ich wieder bei dem Punkt, das ist scheißegal, ob du vorne zum Kreuz gehst und dich für Jesus bekennst
oder
ob
man an deinem Platz sitzen bleibt. Der Punkt ist, glaube ich, nicht, dass man das und das machen muss, sonst ist irgendwas, sondern dass es in diesem... Glaubenssystem, in dem du dich bewegst, ist das eine Form, eine rituelle, symbolische Form, seinen Glauben auszudrücken. Und es gibt in diesem System derartige Formen.
Natürlich, gibt es.
Unter Handauflegung auf Leute was runterzubeten oder so.
Gibt es, ja, gibt es.
Und deshalb würde ich sagen, es ist auf jeden Fall mindestens ein Dreiviertelcheck.
Na, ich spreche jetzt ja auch nicht für die komplette freikirchliche Bewegung. Ich spreche jetzt nur für mich persönlich. Und für mich ist einfach so dieses persönliche, glaubensmäßige, anyways, wir drehen uns im Kreis.
Wir stehen ja aber auch beide so ein bisschen für unsere Bewegungen hier. Aber okay,
ja, oh, ich würde mich hüten hier für das ICF oder für sonst wie alle Freikirchen irgendwie zu sprechen, auf gar keinen Fall.
Bist unsere Beispielfreikristin.
Punkt 7, und da kann ich wiederum für alle Freikirchen sprechen. Der Punkt ist Gemeinschaft, die soziale Verbundenheit im geteilten und tradierten Glauben. Ich weiß zwar nicht, was mit tradiert gemeint ist, aber mit dem geteilten Glauben, und da würde ich sagen, yes, check, check, Gemeinschaft mega wichtig. Sowohl in Kleingruppen, wie jetzt zum Beispiel bei mir der Hauskreis, als auch irgendwie im Gottesdienst, als auch irgendwie, was weiß ich, mit deinem Mitarbeiterteam oder sonst irgendwie. Das ist total wichtig. Und natürlich kann man jetzt auch sagen, ist auch nicht entscheidend, aber es hilft. Also es ist auf jeden Fall total wichtig, Gemeinschaft mit anderen zu haben. Und ist auch ein anderes Miteinander.
Tja, was sagst du jetzt, Anki?
Ja, nach dem Bravo-Religiositätscheck bin ich offensichtlich religiös.
Ja, welcome to my life.
Well, it's alright. Ja, aber ist doch interessant eigentlich, gut, vielleicht bin ich da auch total die Einzige, aber dass ich mit Religiosität sehr viel mehr das eine als das andere verbunden habe. Oder das, also hier steht auch witzigerweise als Unterschied zwischen Religiosität und Gläubigkeit, steht, Gläubigkeit charakterisiert die individuelle Ausprägung der Religiosität. Und ich glaube, da kommen wir dann vielleicht schon auf einen ganz, ganz anderen Nenner, je nachdem, wie du es eben ausprägst.
Also ich glaube schon auch, dass das Thema Individualität da ein ganz wichtiges ist. Also Individuum versus Institution. Vielleicht. Mhm. Also was Leute mit, deshalb ja auch irgendwie Spiritualität viel wohliger und angenehmer ist und Leute würden vielleicht sagen, ich bin nicht religiös, aber ich bin spirituell, weil mit Religion häufig auch eine Institution verbunden wird oder ein sehr starkes oder vielleicht manchmal auch enges Glaubenssystem. Und bei Spiritualität kann man vielleicht auch nicht so viel falsch machen, sondern nur weniger richtig und sowas. Deshalb glaube ich schon, dass es auch eine Frage ist von institutioneller Religion. Aber ich glaube eben, dass zu dem Institutionellen auch so Dinge gehören wie Rituale, wie dass wir sowas haben wie Sakramente, wie die Taufe und das Abendmahl, die einfach auch, also einerseits ja auch das, was Jesus gesagt hat, ist, also die Urgemeinde hat ja jedes Wochenende Abendmahl gefeiert. Da sind wir vielleicht oft von weg, oder dass es so heilt zu sagen, Gottes sind wie sowas mit einer Salbung auch auszudrücken. Und das sind schon rituelle Dinge, die vielleicht, wir haben vorhin auch, du hast vorhin über das Äußerliche auch gesprochen, das Religiöse ist vielleicht eher, was ich so am Äußerlichen festmache und das andere ist eher so innerlich. Und ja, ich glaube, das kann man genauso aufmachen, nämlich Institution äußerlich und individuell innerlich. Und ich glaube, das sind beides aber einfach wichtige Dinge, die man nicht auseinanderreißen darf. Also die Tendenz, glaube ich, in dem, was bei uns so Volkskirche ist oder so, ist, dass vieles irgendwie vielleicht äußerlich stattfindet. Und was so innerlich passiert, das weiß man nicht.
Ja.
Und ich glaube, was in Freikirchen viel stärker noch ist, was einfach so ein Erbe auch für das Protestantismus ist, ist, dass das Innerliche und das Ich sehr stark, also meine Beziehung zu Gott, zu meinem Gott, ohne Zwischenebenen. Ich brauche keinen, der dazwischen steht. Aber wie du vorhin schon gesagt hast, also Gemeinschaft ist halt auch extrem wichtig. Das heißt, es bleibt eben nicht bei dem Individuum, sondern du bist als Individuum immer, gerade im Christentum, darauf angewiesen, dass es andere gibt, die mit dir Christen sind. Und wir haben jetzt vorletzte Folge, über die Bibel gesprochen. Die Bibel gäbe es gar nicht ohne institutionalisierte Religion, ohne die Kirche. Also die Bibel ist ein Produkt der Kirche. in dem, zumindest in dem Kanon, wie wir sie heute haben, gäbe es die nicht. Und deshalb finde ich es manchmal, dieses Argument zu sagen, it's not about a religion, it's about a relation. Und ich, das verführt mich immer so dazu zu denken, ja, so ist es. Weil natürlich ist es eine Frage, ist es eine Frage von der persönlichen Gottesbeziehung. Aber es ist ganz schön schnell, also es ist so ein Schnellschuss, wo man so intellektuell sagt, ja. Und dann aber sagen, ja, das, was aber für viele jetzt irgendwie diese Religion ausmacht, dieses Institutionelle, ist auch was, was ganz viel trägt. Und was unseren Glauben, also wir würden heute nicht so glauben, wenn nicht die Institution Kirche diesen Glauben über 2000 Jahre rübergerettet hätte. Weil das ist keine individuelle Veranstaltung dann gewesen, sondern das ist ein Kollektiv von Leuten, die sich immer wieder darauf geeinigt haben und sich verstärkt haben und sich bestärkt haben und das uns heute rübergerettet haben quasi. Ja. Also da stehen wir immer auf den Schultern von Leuten, die vor uns waren, und das ist eben die Kirche oder die Institution. Und es sind nicht eigentlich nur so für sich gottesbeziehungsseiende Individuen.
Ja.
Du willst mir widersprechen.
Ich will dir widersprechen, ja, vielleicht lehne ich mich jetzt auch echt weit aus dem Fenster, aber was ich in meinem privaten Umfeld ehrlich gesagt aber viel erlebe, ist, ja, ich stimme dir schon zu in dem, was du sagst, also wir verdanken der Kirche sehr viel, aber wir verdanken der Institution oder dieser Religiosität auch viele Menschen, die sich von Gott abgewandt haben, weil eben auch nicht alles so glatt lief. Und natürlich kann man das jetzt, also kann ja jetzt nicht sagen, irgendwie, die haben auch echt viel Scheiß gebaut und so, aber ich glaube auch, dass diese Institution Kirche auch echt viele Leute abschreckt und auch irgendwie ein falsches Bild vom Glauben vermittelt. Manchmal. Eben so dieses, dass man so viel muss. Also wie viele Leute geben Gott gar keine Chance, weil sie sagen, ich habe eine schlechte Erfahrung mit der Kirche gemacht. Keine Ahnung, Homosexuelle, die sich in ihrer Kirchengemeinde ausgeschlossen fühlen. Oder
das ist jetzt aber kein nur landeskirchliches Problem.
Nee, sag ich ja auch nicht. Aber, ach so, okay, aber okay. Genau, also einfach nur so dieses Religion ist halt immer direkt mit der Institution verbunden. Mhm. Und aber Glaube ist halt sowas Individuelles. Und Glaube ist halt für mich so dieses, das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, was dir Heil bringt. Das ist das, was dir Sinn gibt in deinem Leben. Ist im Endeffekt nicht die Kirche und nicht auch in erster Linie die Religion, sondern die Beziehung zu Gott. Und ich finde, dass viele Menschen, das mir gleich widersprechen ist, ich glaube, dass viele Menschen einfach da sagen, dass es alles in einen Topf schmeißen, deswegen auch ständig fragen so, oh, du glaubst an Gott, dann bist du religiös. Und
was du ja anscheinend bist.
Und dann aber finde ich, und das ist das, was mir so oft das Herz bricht, dass halt wirklich so diese negativen Schlagzeilen, diese negativen Erfahrungen mit der Institution dann plötzlich auf diesen Gott übertragen werden, der halt, also natürlich sind Menschen fehlbar so, und dann natürlich also kann die Kirche auch nicht perfekt sein und das darf man auch nicht erwarten, aber ich glaube, das ist oft so, wie so die Repräsentanten hier auf der Erde sind dann oft halt irgendwie die Kirchen und nicht die Christen so. Also habe ich oft so den Eindruck, es ist da schon so ein Unterschied, und das ist, ja, das ist so ein bisschen das, was ich oft so schlimm finde und warum ich auch oft, finde ich, versuche, vielleicht auch deswegen immer so proklamiere oder halt so sage, ich bin nicht religiös, aber ich bin gläubig, weil das für mich zwei Paar Schuhe sind. Ich gehe, also ich wäre auch weil gläubig, wenn ich nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen würde. Nein, nicht, weil ich besser bin. Hast du gerade gesagt, weil ich besser bin? Ich habe dich gerade nicht gut verstanden.
Ja.
Nein, nicht, weil ich besser bin, sondern also weil es anders ist.
Ich bin ein besseres, sozusagen besserer Wegweiser auf Gott als die Institution.
Na, für den persönlichen Glauben manchmal schon. Also ich finde so auch den persönlichen Glauben von deinem Pfarrer bekommst du ja im Gottesdienst nicht unbedingt mit, wenn er nicht persönlich drüber redet. Jetzt würde ich mich wieder aus dem Fenster lehnen und sagen, in der Freikirche noch mehr als in der Landeskirche. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder
das kann man, glaube ich, auch so sagen.
Und das, finde ich, ist halt oft, wo ich so denke, das ist so ein allgemeingültiges Ding, dass man sagt, Glaube und Religion ist eigentlich das Gleiche, und da würde ich sagen, das ist nicht so. Und ich würde jetzt vielleicht, willst du mir an der Stelle schon widersprechen, sonst mache ich noch ein zweites Pass auf. Ja, dann widersprich mir,
go for it. Also ich ich kann dir da ja gar nicht so widersprechen, dass das, glaube ich, so ist, dass Leute Erfahrungen oder wenn sie keine Erfahrung haben, zumindest Bilder oder irgendwie Überschriften aus Spiegel Online im Kopf haben, wenn sie an die Kirche denken, was vielleicht sogar der hauptsächliche Fall ist. Aber ja, nun ist die Kirche halt immer auch von Menschen, also was die Kirche ja so problematisch macht, sind ja die Menschen in ihrer individuellen Fehlbarkeit, die sie gestalten. Voll. Und das ist es ja was, und trotzdem haben wir keine Alternative zur Kirche oder zur institutionalisierten Religion, weil es gibt kein individuelles Christsein, was nicht, wie du vorhin ja gesagt hast, an Gemeinschaft rückgebunden ist. Und Gemeinschaft ist nichts anderes als Ekklesia, also als verbundene Christen miteinander in der Gemeinde. Das ist ja Kirche. Und jetzt wollte ich gerade irgendwie noch einen extrem guten Punkt machen, der mir jetzt entfallen ist, was ich blöd finde, weil
er war extrem gut.
Weil ich so angetan war davon. Genau. Also in unserer evangelischen Grundlagenschrift, dem Augsburger Bekenntnis, heißt es: Die Kirche ist eine Gestalt des Wortes Gottes, die existiert nur aus dem Wort Gott raus. Und der einzige Zweck, dass sie existiert, ist, den Leuten die gute Nachricht zu sagen und mit ihnen die Sakramente zu feiern. Die hat auch das ist sozusagen ihre einzige Daseinsberechtigung. Und deshalb hat die auch nicht so viel Überbau eigentlich, sondern soll das der Ort sein, wo die Menschen Gott kennenlernen können. Das ist eigentlich ihr einfacher und Gott feiern können und ihr Leben in Beziehung mit Gott feiern können und so. Und das ist eigentlich ihre einzige Dasein. Das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache. Ein Plädoyer für die. Und das Problem bei Institutionen ist einfach, dass sie so eine Tendenz haben, das sehe ich ja auch, also eine Tendenz zur Selbstbeschäftigung. und zur Selbstbewahrung, und wenn irgendwann die Institution wichtiger wird als die Botschaft, die eigentlich aufgetragen ist, dann ist es immer problematisch. Ich beobachte das, und das trifft vielleicht nicht aufs AFCF so zu, aber bei Freikirchen sind oft, weil sie diesen institutionellen Bindungsfaktor nicht haben, oft an auch sehr Personen gebunden, also an bestimmte Pastoren oder so. Also gibt es ja auch sowas oft sehr Schülerhaftes fast. Und wir gehen dann zu dem, weil der ist irgendwie
wie ganz bei Sokrates.
Ja. Und das ist natürlich auch irgendwie risky, weil eine Person ja an sich nicht weniger fehlbar ist. Also da ist es fast besser in der Institution, wo sozusagen manche das auffangen können. Wenn einer scheiße ist, dann können sozusagen andere es auffangen. Aber wenn du kannst ja wirklich also so einen geistlichen Leiter haben, der richtig schief drauf ist und die Leute finden es aber geil, weil es ein cooler Typ ist, ist ja auch eine extrem gefährliche Sache. Und das wäre dann was aber sehr nie weniger Institution wäre, sondern sehr aufs Individuelle bezogen. Dann ist man mir noch mehr ausgeliefert der individuellen Fehlerhaftigkeit oder Fehlbarkeit von Personen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon so, ich meine, das Image von Kirche ist halt das, wie sie sich halt auch präsentiert, und da sind wir ja als Christen natürlich alle irgendwie mit im Boot, und das ist halt die Frage. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses, warum ich so in dieses Freikirchliche abgerutscht wie in so wieso ich so in die freikirchliche Szene übergegangen bin. Es war kein Downgrade, sondern einfach, weil ich für mich selber oder auch vielleicht auch für die Menschen in meinem Umfeld wirklich so ein Statement machen wollte, so das, was ich früher, also ich habe mich ja auch erst im Teenageralter bekehrt, aber das, was ich früher mit Kirche verbunden habe, so dieses, du musst irgendwelche Texte aufsagen, die du nicht verstehst, in einem Deutsch, das heute keiner mehr spricht, zu einer Musik, die du privat nicht hörst, mit der du überhaupt nichts verbindest, und was weiß ich, und keine Ahnung, am Anfang musst du, weiß nicht, bei den Protestanten glaube ich nicht, aber bei den Katholiken mit diesem Weihwasser und so, und du hast irgendwie so 95 irgendwelche Rituale, und dann sagst du irgendwie vom Anfang bis zum Ende und musst irgendwie die Hände da noch heben und blickst überhaupt nicht, was du da machst. Und das war so dieses, wo ich gesagt habe, hä, das hat für mich überhaupt nichts mit meinem Glauben zu tun, und das spiegelt es überhaupt nicht wider. Und für mich war wirklich so dieser Schritt, ich gehe jetzt in eine Freikirche, echt so dieses, ich möchte ein Statement setzen, dass die Musik auch cool sein kann, dass ich mir die auch gerne in meiner Freizeit anhöre, dass ich da nicht schick hingehen muss, sondern dass ich da auch mit meiner Jogges reinsitzen darf. Und dass der Pastor mir von seinem Hund erzählt oder sonst irgendwas. Also das ist irgendwie so alles so ein bisschen diese Strukturen und dieses, was für mich irgendwie so ein bisschen dieses Altbackene auch war, irgendwie so ein bisschen aufbricht und halt einfach sagt so, hey, es geht auch anders und Glaube kann auch in Anführungsstrichen cool sein und ich weiß, dass es auch anders ist und ich weiß, dass es auch von Kirche zu Kirche unterschiedlich ist, aber für mich war das schon einfach so ein Ding, so ich möchte da auch ein Statement setzen und da jetzt irgendwie einfach was anders machen.
Ich verstehe das total, also das ist ja auch, vielleicht verstehen wir uns auch deshalb so gut, das ist ja meine These auch, dass Glaube auch cool sein kann. Ich glaube aber auch, dass sowas wie Rituale und sowas, was Cooles haben, also oder was cool weiß ich nicht, aber was auch was mit Achtsamkeit zu tun hat und mit Resonanz und sowas, was sehr Wichtiges sein können. Und trotzdem muss ich sagen, weil du sagst, man findet sich irgendwie gar nicht zurecht und was passiert da so? Also ich war hier mal in München im ICF und da habe ich mich natürlich nicht zurechtgefunden, was da so alles passiert und was jetzt wann kommt und ob man die Hände hochmacht oder nicht. Und natürlich habe ich die ganze Zeit geguckt, was die anderen eigentlich so machen, damit ich hier nichts falsch mache. Also das ist natürlich, geht einem ja überall so, wo man nicht einfach beheimatet ist. Aber ich verstehe das mit der Lebenswelt zu sagen, wo ich nicht denken muss, was für eine Musik höre ich eigentlich, würde ich mir privat nie anhören. Und will aber noch einen Punkt machen, das ist, glaube ich, schon auch, also über allem, wie jetzt unsere Kirchen auch oft dann vielleicht nicht sexy sind, aber wir ja auch dann zum Beispiel so Dinge machen, dass wir, also was ich im Vikariat oft gemacht habe, für ein Altenheim zuständig sind. Und dass ich da Leute im Altenheim besuche, mit denen ich jetzt so nichts zu tun habe, mit denen ich keine persönliche Beziehung habe. Und das sind schon Dinge, wo ich mir, das ist nicht hip und das ist auch nicht sexy und das ist...
Und trotzdem, aber das machst du jetzt als Pfarrer, oder? Das hast du ja nicht gemacht, bevor du Pfarrer warst. Oder?
Wir haben einen ehrenamtlichen Besuchsdienst da auch und ich habe vor allem dann Geburtstagsbesuche da gemacht. Aber es gab auch ehrenamtliche Ladies, die das so gemacht haben. Oder die gibt es immer noch, aber die dürfen gerade nicht rein. Und das ist nicht hip und nicht sexy, aber es ist irgendwie auch unser Dienst. Und
ja, voll.
Ist, also ich habe den Eindruck, dass es vieles von diesen Dingen, die wir machen, sind vielleicht irgendwie nicht sexy. Also ich bin ja auch nicht gerne, da verrate ich, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis, in die Schule gegangen zum Unterrichten, weil ich irgendwie nicht fand, dass das mein Job sein sollte, Lehrer zu sein. Aber vieles von diesen Dingen sind eben Dinge, die auch wichtig sind, auch wenn sie nicht irgendwie
sexy absolut.
Sind. Und absolut. Von denen es wichtig ist, dass sie auch gemacht werden. Genau. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass manchmal denke ich, das ist so ein bisschen, und das sage ich jetzt sehr wertschätzend, so ein bisschen so ein Klotz, den wir halt mitschleppen, den hippe Freikirchen irgendwie nicht haben, weil sie das alles irgendwie nicht machen müssen. Und die können sich viel mehr konzentrieren darauf, am Sonntag einen geilen Gottesdienst irgendwie zu machen. Und dann denke ich wieder, ja, aber es ist auch irgendwie ein Dienst, den wir da machen. Und dann ist es auch wichtig, auch wenn ihr jetzt nicht die Essenz von Coolness oder Hipness oder so ist.
Also ich finde übrigens Nächstenliebe ist mega sexy.
Ja.
Also wenn man jetzt jemanden kennenlernt.
So nennen wir die Folge. Nächstenliebe ist mega sexy.
Nächstenliebe ist richtig sexy.
Ach, nee, nein, aber ist doch nicht so. Immer sexy. Es ist, Nächstenliebe ist...
Na, aber jetzt ich überleg
das
mal,
so
du lernst jemanden
ist
kennen.
Ist anstrengend und manchmal riecht es auch schlecht.
Okay, well. Ja, gut. Ich möchte da jetzt Side Note einfach gar nicht groß was aufmachen. Beim ICF zum Beispiel gibt es die Kinder- und Jugendarche, die mitgegründet haben. Just saying. Aber ich verstehe deinen Punkt. Aber ja, ich glaube, wenn viele Leute, also wenn man an Religion denkt oder an Glaube denkt, dann denkt der, würde ich jetzt mal behaupten, der Großteil der Menschen in Deutschland schon eher an dieses Kirchengebäude, an kalte Kirchenbänke und an Orgelmusik, als jetzt an die Diakonie
auch.
Oder so.
Ja, aber das ist ja schon das, also sozusagen niemand denkt an die, weiß ich nicht, an das an die Stunden, die man im Altenheimer Bett sitzt oder an die Kinder- und Jugendarche. Und das ist ja, finde ich nun mal, aber so, also ein Wesen ist genauso ein Ausdruck von meinem Glauben wie, oder von meiner Religion, wie ein Gottesdienst.
Das stimmt. Ich wollte noch einen letzten Punkt anführen, nochmal auf das zu sprechen zu kommen, was du vorhin gesagt hast, wenn jemand fragt, welche Konfession du hast, sagst du immer evangelisch-lutherisch. Und ich tatsächlich, wenn ich gefragt werde, ich habe jetzt vorhin gesagt, ich tue mich da immer schwer, das zu sagen, weil meistens, wenn jemand sagt, irgendwie Religion oder so irgendwas, dann sage ich eigentlich immer christlich. Und ich tue mich dann immer, also natürlich bin ich evangelisch und ich, also, kann mich damit auch identifizieren, mit dem, wofür die evangelische Kirche steht. Und dann würde ich wahrscheinlich eher noch so freikirchlich sagen. Aber ich finde es, und das ist eben auch nochmal so ein Punkt, warum ich Glaube und Religiosität so ein bisschen getrennt habe, dass es mir, glaube ich, im Miteinander jetzt auch voll egal wäre, ob die Person irgendwie katholisch getauft oder evangelisch getauft oder gar nicht getauft ist. Aber wenn sie an den gleichen Gott glaubt, wäre das für mich gleich, also von der gleichen Religion. Weißt du, was ich meine? Also ich identifiziere mich eher mit dem christlich als jetzt mit dieser tatsächlichen Konfession, die ich auf einem Amtsdokument, die ich in letzter Zeit sehr häufig ausfüllen musste, angegeben habe. Und das finde ich nämlich auch noch mal so ein Punkt, ist vielleicht jetzt auch gar nicht mehr so ein Riesenthema.
Ich glaube, der Unterschied ist vielleicht, dass du, also ich glaube, manche Leute betonen gerne, dass sie, welche Konfession sie haben, weil das natürlich ein Unterschied ist.
Ja.
Also ich finde immer, mit dem Katholischen verbindet uns viel mehr als uns trennt, und ich habe wirklich ein sehr enges Verhältnis zum Katholischen, aber es gibt schon Leute, die irgendwie sagen, da gibt es auch substanzielle Unterschiede, und für diese stehen die jetzt einfach. Mhm. Und ich, als Pfarrer, erspare ich mir da natürlich oft mit diese ganze Sexdiskussion, wenn man sowas einfach mal klar macht. Ja. Sollen wir mit der Sexdiskussion enden?
Ja, ich finde es einfach schön. Wir sagen jetzt noch einmal, dass Nächstenliebe mega sexy ist, und engagiert euch bitte alle in Nächstenliebe-Organisationen, wollte ich gerade sagen. Ich habe halt echt
Worte. In Liebesarbeit.
Ja, nein, das kommt jetzt wirklich. Das möchte ich nicht als letzten Satz stehen haben.
Was? Wieso? Ja. Du meinst Sexworker.
Das klingt ganz ähnlich. Naja.
In Nächstenliebesarbeit.
Alright. Let's call it a Podcast-Folge. Mir fällt nichts mehr Schlaues ein. Dir?
Na, ja, noch sehr, sehr viel, aber noch. So viel Zeit.
Aber passt nicht zum Thema. Alright. uns wird es wie immer mega brennend interessieren, wenn ihr uns eure Meinungen schreibt, gerne in die Kommentare unter diesen Posts oder auch als private Nachricht. Wenn ihr uns komplett widersprecht, wenn ihr sagt, okay, Religiosität bedeutet für euch was ganz anderes, wenn ihr sagt, oh ja, da bin ich der gleichen Meinung, wenn ihr sagt, ja, ich finde mich auch eher religiös. Wenn ihr sagt, oh ja, Steve hat recht. Vielleicht glaubst du, es gibt auch Leute, die sagen, wenn sie sind religiös, aber nicht gläubig? Nee, das gibt's nicht, oder? Gibt es sowas? Wenn ihr euch damit identifiziert, meldet euch bitte bei mir oder bei uns. Das würde mich sehr interessieren, aber wahrscheinlich nicht, weil ein Punkt ist ja Transzendenz.
Entschuldigung, jetzt muss ich doch noch kurz eine Klammer aufmachen. Es gibt natürlich sowas wie Zivilreligion, also wie wo Staaten zum Beispiel was sehr religiös aufgeleistet ist. Bei uns in Deutschland nicht so stark, aber USA, also so eine Präsidenteneinführung oder so, die hat ganz häufig was ganz stark Religiöses, ohne. Also auch wenn Gott sehr, sehr selten vorkommt, oder es gibt auch so Leute, Theologen, die sagen, Leute, die ins Fußballstadion gehen, da gibt es auch sowas wie eine Liturgie, alle stehen zu bestimmten Momenten auf, singen bestimmte Lieder, weinen vielleicht ein bisschen oder eine Form von Meditation, und da könnten vielleicht auch Leute sagen, das wäre in einem bestimmten Punkt religiös, also da würden manche Punkte wären da ein Check aus dieser Liste, aber es würde die Transzendenz zum Beispiel fehlen.
Na, interessant, so. Interessant. Ja. Sorry. Schreibt uns gerne am liebsten auf unserem Instagram-Kanal, der da heißt, lieber Steve.
thepreacher_and_theteacher.
Wie du jedes Mal total überrascht bist, dass du jetzt den Namen unseres Accounts sagen musst. Naja, dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Morgen, Nachmittag, Abend, eine gute Nacht. Und in diesem Sinne,
Servus.
Over and out.